Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Episode bei The Dip. Drei Mikros, drei Meinungen, sieben spannende Finanzthemen mit Erichsen, mit Hell und Bautzus. Servus. Ja, Lars Sebastian, wir sind wieder in der ursprünglichen Konstellation unterwegs. In der letzten Woche war Lars nicht mit dabei, wurde aber vertreten von Thierry Bourgeat. Vielen Dank nochmal an dich, Thierry, falls du das hier hörst. Und ja, ich freue mich, euch zu sehen. Ich hoffe, euch geht's besser als mir. Ich habe eine kleine vorweihnachtliche Erkältung mitgebracht, aber das soll nicht eure Sorge sein. Wie geht's euch? Alles gut?
Ich würde sagen, ja. Also ich hatte am Mittwoch, wir hatten ja kurz geschrieben, da hatte ich auch einen Down. Bin mit Halsschmerzen aufgewacht, aber ich bin noch ein bisschen krächzig nach so einer doch soffenen Nacht, aber es liegt wirklich noch an der leichten Erkältung. Aber auf dem Weg der Besserung.
Okay, Lars, wie geht's dir?
Alles gut. Ich habe hier in Asien 4-5 Tage gebraucht, bis der Magen sich auf das eingestellt hatte, was hier so auf Märkten angeboten wird. Und jetzt ist er absolut abgehärtet und alles bereit. Ich brauche ihn nur noch eine Woche hier vor Ort. Also, es ist ein bisschen warm, aber ich weiß, das kommt nicht gerade sympathisch rüber, wenn ich das jetzt hier ausbreite. Insofern alles gut vom anderen Teil der Welt.
Okay, Lars, musst perfekt. Du ihn dann in Deutschland wieder auf Lapskaus umstellen oder geht das automatisch?
Genau, weil wir halt bei uns im Norden nur Lapskaus und Hering
genau,
essen. Exakt.
Genau.
Und dazu Flensburger Pilz. So läuft's.
Jeden Tag Lapskaus am Mittagstisch. Wo gehst du da eigentlich immer hin? Sag mal.
Wechseln. Ich gehe im Verhältnis 5-10:1 gehe ich mittags essen. Ich bin ein Riesenfan vom Mittagstisch. Manchmal, ja, gehe ich auch so in große Kantinen, misch mich unter das Volk. Und
du weißt schon, dass McDonald's keine Kantine ist.
Achso. Ja, okay, dann ziehe ich alles zurück. Dann ist es nur Verhältnis 3:1.
Ja, genau. Und da gibt's auch keinen Lapskaus. Aber jetzt fällt mir der Link so ein bisschen schwer, vom Lapskaus jetzt rüber zu gehen zu einer richtig guten Aktion, die wir gestartet haben. Also trotz unserer leichten Magenverstimmung und Erkältung, die wir hier so mitschleppen, haben wir uns trotzdem nochmal eingesetzt für eine sehr, sehr gute Aktion, die wir schon in unserer By The Dip App bekannt gegeben haben. Wir starten wieder eine Spendenaktion. Richtiger wäre zu sagen, wir haben sie bereits gestartet, die Spendenaktion für die Toni-Kroos-Stiftung. Und haben wir da 5.000 Euro eingezahlt, ein Spendenziel von 25.000 Euro definiert und diese Aktion einfach mal freigegeben für unsere Community. Und was soll man sagen? Also unsere Leute haben nicht nur Geld, sondern auch das Herz am rechten Fleck, also unsere App-User. Wir haben innerhalb von jetzt, 5 Tagen, genau, Montag haben wir das gestartet, 5 Tagen haben wir jetzt 16.314 Euro. Zum Stand Freitag, 5. Dezember, 9.50 Uhr. Und ich wette, liebe Leute, wenn wir am Sonntagabend, also wenn diese Aufnahme hier über den Äther gegangen ist, dann reingucken, dann bin ich ziemlich sicher, dass da noch ein paar mehr Euronen auf der Uhr stehen. Also ihr könnt da alles nachlesen. Die Toni-Kroos-Stiftung, die kümmert sich darum, dass schwerkranke Kinder und deren Familien begleitet werden. Und wir wollen gemeinsam mit euch da also einen Beitrag leisten und also zeigen, Börse und soziales Miteinander, das geht absolut Hand in Hand, 1:1. Und genau, wir haben den Link unten reingehängt in die Videobeschreibung und wir freuen uns auf eure rege Beteiligung. Tut einfach was Gutes. Es geht hier schließlich um unsere Zukunft, nämlich unsere Kinder. So, also wir starten jetzt aber mal rein in die Themen, die ich jetzt, wenn ich meinen schlauen Spickzettel denn finde, auch verlese, da ist er. Wir reden über das Thema, werden jetzt die Weichen für 2026 gestellt? Ja, also da geht's insbesondere auch natürlich um die Fed. Wir diskutieren über eine bestimmte Branche, deren Aktien womöglich ein Warnsignal senden. Dann diskutieren wir die Frage, steht Bayer vor einem großen Comeback? Wir haben Silber mit im Gepäck mit der Frage, wann fallen endlich die 100 Dollar? Wir müssen über ein unangenehmes Thema reden. Ja, also wir haben hier sogar das schöne kleine Wörtchen Skandal mit reingepackt. Müssen wir gleich aufklären, ob das wirklich einer ist. Müssen wir bald Sozialabgaben auf Aktien, Dividenden und Mieten zahlen? Fragezeichen. Dann reden wir über Hugo Boss. By The Dip ist da unsere Frage. Und dann hat uns noch eine Hörerfrage von Michael erreicht. Wie schlimm steht es um Strategy? Ein bunter Strauß. Hörerfragen übrigens, Die könnt ihr also auch einreichen in unserer App www.bei-the-tipp.de. Dort gibt's alle Infos. Und jetzt rein ins erste Thema. Werden jetzt Anfang Dezember bereits die Weichen gestellt für das Börsenjahr 2026. Wem darf ich das Wort übergeben? Ich vermute Sebastian, weil der wieder am besten am vorbereitetsten ist. Der alte Streber.
Ich mach gern Intro und hol mal alle ab und dann könnt ihr natürlich gerne antworten. Aber ich hatte das Thema auch auf die Agenda gesetzt, weil ich finde, dass jetzt im Dezember schon für nächstes Jahr die Weichenstellung erfolgen wird. Also zum einen, du hast vollkommen recht, Timo, es geht ja um die Fed. Wir haben nächste Woche am Mittwochabend ja einen Fed-Entscheid, einen Zinsentscheid. Und ich habe vorhin mal nachgeschaut, man kann ja bei der CME in den USA das sogenannte Fed-Watch-Tool bemühen. Und da ist aktuell eine Wahrscheinlichkeit von gut 87% eingepreist, dass wir eine Zinssenkung bekommen werden. Es wird dann natürlich auch noch spannend, wie der sogenannte Dot-Plot wird. Das heißt, wie die verschiedenen Mitglieder im Entscheidungsgremium entscheiden werden, wie es nächstes Jahr aussieht. Also auch da preist der Markt aktuell 3 weitere Zinssenkungen ein. Und zwar im April, im Juli und im Dezember. Und dann, finde ich aber, werden wir natürlich im Dezember, wir bekommen ja teilweise vom Shutdown auch noch nachgelieferte Daten, da wird natürlich das Augenmerk drauf liegen, kriegen wir noch ein bisschen mehr zum Arbeitsmarkt an Informationen. Der letzte ADP-Bericht, der war ja eher negativ. Das heißt, wenn der amerikanische Arbeitsmarkt weiter enttäuschen sollte, könnten wir nächstes Jahr sogar eine 4. Zinssenkung mit reinbringen. Dann haben wir, das hatten wir schon besprochen, ja ein Quantitative Tightening und wir kriegen vielleicht eine Info, wer an die Spitze der Fed gelangen wird, wenn Jerome Powell im Mai des nächsten Jahres abtreten muss, weil seine Amtszeit endet. Also ich finde, in diesem Dezember wird viel passieren, was für nächstes Jahr die Weichen stellen wird, ob das Jahr liquiditätsmäßig gut wird oder nicht. Und ein gutes Jahr mit viel Liquidität wird auch tendenziell die Aktienmärkte beflügeln. Also das ist mal so die Grundarbeitshypothese, die ich hier mal in den Raum reingehe und wo mich natürlich interessiert, ob ihr da mitgehen könnt.
Also 2026 wird stark, Sebastian. Das ist deine These.
Wird stark. Ich habe sogar eine Statistik, die präsentiere ich aber dann noch.
Okay. Lars, wie siehst du es?
Ja, ich bin nach wie vor auch der Meinung, dass 2026 ein starkes Jahr wird. Ich verstehe schon, warum wir uns darüber die Gedanken machen, ob die jetzt die Weichen gestellt werden. Aber ehrlicherweise messe ich jetzt diesen... Also wir können ziemlich sicher davon ausgehen, dass wir eine Zinssenkung sehen. Alles andere würde den Markt jetzt negativ überraschen. Aber grundsätzlich mal können natürlich auch die Weichen für 2 Wochen auf Hold gestellt werden. Und ja, dann werden eben die Weichen 2026 erst im Januar gestellt. Ich finde aber, egal wie ich es drehe und wende, finde keinen bärischen Ansatz. Der einzige, und deswegen möchte ich ihn mal bewusst an den Anfang stellen, ist, dass man angesichts der Tatsache, dass der nächste Notenbankpräsident feststehen soll, ja, also wir haben, Donald Trump hat gesagt, von 10 Kandidaten hat er, das klingt so, als hätte man sich ganz viel Gedanken gemacht. Ich behaupte einfach mal, dass Kevin Hassett als von Anfang an der Favorit war. Aber sei es drum, vielleicht hat er 10 Kandidaten und Kandidatinnen auf Herz und Nieren geprüft und nun wird er das. Und jetzt komme ich zu dem Punkt, der Einzige, der mich so ein bisschen überlegen lässt manchmal, wir kennen schon die Marschroute und die Märkte sind dennoch momentan nur verhalten optimistisch. Das ist aber auch alles, was ich finde, um hier Wasser in den Wein zu gießen. Ich glaube, dass die Liquidität sich ausweiten wird. Ich glaube, wir sind im Konjunkturzyklus genau in der Mitte. Das spricht für stabil. Weiter steigende Kurse. Das Sentiment ist bärisch genug, dass die Kurse weiter steigen können. Die institutionellen Investoren sind nicht nur nicht überinvestiert, sie sind eigentlich sogar unterinvestiert. Sie haben in die letzte Korrektur zu viele Anteile verkauft. Wir bekommen neue Bankenregeln ab dem 1. Januar. Und all das ist nun mal bullish. Und
Moment. Ja, bitte? Was sind denn das für Bankenregeln? Jetzt wird's aber hier. Davon weiß ich ja
also gar nicht. Vielleicht dieses SLR, ich weiß nicht, ob wir es hier schon mal erläutert haben, aber es ist ein bisschen, wie immer in der Bankenwelt, ein bisschen komplexer, diese Eigenkapitalvorschriften, also dieses SLR-Ratio. Wir machen es mal einfach runtergebrochen. Die Banken müssen weniger Eigenkapital vorhalten. Das bedeutet, sie können mehr Kredite vergeben. Eine erhöhte Kreditvergabe sorgt für mehr Liquidität, sorgt für potenziell weiter steigende Kurse, ist also auch bullish. Und das kann der Markt noch nicht vorwegnehmen, denn Regeln sind nun mal Regeln. Das heißt, die treten am 1. Januar in Kraft. Und ja, ich weiß, das klingt jetzt alles sehr bullish, aber ist das nicht auch spannender, als zu sagen, ich schau mal, was passiert. Ich bin bullish für die nächsten Wochen.
Ja, absolut, absolut. Aber dieser Punkt, dass halt der Markt trotzdem noch nichts draus macht, obwohl eigentlich so viele Signale dafür sprechen, das ist ja dann, also übersehen wir kleinen Privatanlegerchen irgendwas? Also wissen die da irgendwie mehr? Ist das schon irgendwas im Argen? Gibt es eine riesige, was weiß ich, schon Kreditausfallrate, die halt nur noch nicht öffentlich geworden ist? Oder woran liegt es? Weil eigentlich ist ja das Scheunentor für steigende Kurse, das ist ja so weit offen, aber da muss man ja einfach nur noch, also da könnte ja ein Erstklässler den Fußball
anbieten. Seit wann soll die FED die Zinsen senken? Das muss man ja auch mal anerkennen. Sie ist eben zögerlicher gewesen. Wir haben ein bisschen Stress gesehen, insbesondere wenn wir über spekulatives Kapital sprechen, also dort, wo es sich bedient. Ich möchte es nicht zu theoretisch werden lassen. Also es gab diese Schwächephase, war vollkommen gerechtfertigt. Und mal ganz ehrlich, die Daten, wenn die überhaupt nicht zu dem passen, was wir hier erwarten, dann wird der Markt, der feiert nicht einfach dann von vornherein schon und legt los. Meine Erwartungshaltung ist aber, dass der Markt in diese Feierstimmung übergehen wird. Und jetzt mache ich zwischendurch im Hintergrund mal Licht an. Es ist so herrlich. Ich habe Sebastian gesagt, wir haben nicht einen Tropfen Regen gehabt. Und mit dieser Aufnahme ist es stockduster geworden. Es regnet draußen wie verrückt. Deswegen nochmal ein Licht. Das sehen nur diejenigen, die hier
durch
gerade
durch den Monsun.
Ja, ein Rauschmeißer
zum Ende. Und jetzt, ich weiß noch nicht, wie es weitergeht mit dem Text. Durch den Monsun, über die Welt oder so. Sebastian, ich während Lars das Fenster schließt, also das Ende des Quantitative Tightenings, das hat ja in dieser Woche am Montag begonnen. Ende QT heißt ja, dass die Bilanz wieder, die FED wieder ihre Bilanzsumme ausweitet und dass dadurch ja Liquidität ins System reinkommt. Kann man das eigentlich schon messen, wie viel Liquidität da jetzt schon innerhalb der paar Handelstage ins System gekommen ist? Gibt es da irgendwie einen Indikator?
Also sagen wir es mal so, durch Quantitative Tightening haben sie erstmal keine Liquidität abgezogen. Das heißt, es bleibt Liquidität im Markt erstmal drin. Mhm. Und du kannst so eine Art, es gibt eine Art Shadow Fund, Fed Funds Rate. Das heißt, dass man aus diesen Maßnahmen errechnet, was es bedeuten wird. Und da ist es jetzt zu kurz, auf die letzten Tage nur zu gucken. Aber es könnte so 25 bis 25 Basispunkte bedeuten, wenn die Fed jetzt lockerer wird und wenn sie auch teilweise den Finanzierungsstress, es gibt ja am Repo-Markt da auch Finanzierungsstress. Das heißt, das hat dann auch wieder Auswirkungen auf die Hedgefonds, die ja teilweise gehebelt in den Märkten agieren. Das hat auch wieder Auswirkungen auf die Kryptomärkte und verschiedene Risikoanlagen. Und wenn die FED da jetzt eingreift durch entsprechende Lockerungen und Operationen, kann das einen bis einen doppelten Zinsschritt in den nächsten Wochen bedeuten, der zwar so offiziell nicht erfolgt, der aber durch die Liquiditätsausweitung natürlich in die Märkte reingegeben wird. Also das ist auf jeden Fall etwas, was positiv ist. Ja, gerne.
Repo-Markt, das musst du mal ganz kurz wahrscheinlich erklären, weil ich glaube, das kennen nicht alle.
Repo-Markt ist eine eher komplexere Sache. Also es gibt ja für Banken, die Zugang haben zur amerikanischen Notenbank, verschiedenste Möglichkeiten, um sich zu finanzieren. Und Repo-Markt bedeutet, ich gehe als Bank oder auch als Hedgefonds, wenn ich Zugang habe von der Größe, Regulierung und den Anforderungen zur amerikanischen Notenbank und kann über sogenannte Repo-Fenster mir dann Geld holen, indem ich beispielsweise dort Anleihen abgebe und mir dafür Liquidität geben lasse.
So Übernachtkredite, ne?
Übernachtkredite, die ich rollieren kann. Und viele Hedgefonds nutzen dieses Repo-Fenster auch, um entsprechend einen Hebel aufzubauen, indem sie sagen, ich habe 100 Millionen Dollar, ich hebel die auf 200 Millionen Dollar mit Fremdkapital und kann dann natürlich noch spekulativer agieren. Und da hatten wir in letzter Zeit auch entsprechende Probleme auch innerhalb der Zinsen, die da gefordert werden. Da gibt es verschiedenste Zinsen und Obergrenzen und Untergrenzen. Und das hat schon einen Liquiditätsstress angezeigt. Das führt dann dazu, dass natürlich Hedgefonds entsprechend den Hebel rausnehmen und auch spekulative Anlagen verkaufen. Und das war auch der Grund vor ein paar Wochen, warum wir dann auch teilweise hier Korrekturen in den Märkten hatten. Also auch bei Quantum, bei AI, bei Bitcoin, bei verschiedensten anderen Sachen. Also kurzum, das Ende des Quantitative Tightening ist wahrscheinlich eine Reaktion erstmal auf diesen Liquiditätsstress. Und es wird erwartet, dass die FED möglicherweise dort noch weitere Maßnahmen ergreifen könnte, um die Systemliquidität hier zu verbessern. Und das wäre dann wie verdeckte Zinssenkungen.
Mhm. Ja. Sebastian, du hast vorhin noch eine Statistik angesprochen. Lüfte das Geheimnis. Worum geht's?
Ich lüfte das Geheimnis, weil du hast vorhin aufgeworfen oder eingebracht, Timo, und absolut richtig, es gibt ja Warnsignale. Und wir werden jetzt auch beim zweiten Thema über Warnsignale von Aktien sprechen, die absolut existieren. Aber momentan überwiegt einfach noch die positive Einschätzung und es überwiegt, dass viele an dieser Wand der Beunruhigung, weil es ja immer noch Warner und Warnsignale gibt, an dieser Wand der Beunruhigung klettern einfach die Kurse empor. Aber es gibt schon hier und da Warnsignale momentan im Markt, die man auch ernst nehmen sollte, aber solange wir nicht das größte Warnsignal bekommen, das heißt, dass wir Angst haben müssen vor dem wirtschaftlichen Absprung, ist es statistisch so, dass der aktuelle Zinssenkungszyklus, den die Fed jetzt startet, und deswegen finde ich auch den Dezember so wichtig, wenn wir jetzt hier Kevin Hassett bekommen, der nächstes Jahr noch mehr Gas geben wird, und die Fed startet einen Zinssenkungszyklus in einer Phase, wo wir wirtschaftlich keinen Abschwung haben, dann ist es statistisch so, dass wir im nächsten Jahr wahrscheinlich 15% und sogar ein bisschen mehr an den großen Indizes an Gewinnen erwarten dürfen. Das heißt, spricht alles dafür, dass nächstes Jahr gut wird, solange die Wirtschaft nicht in eine Abschwungphase geht. Das ist also das allergrößte Risiko.
Werbung. Keine Anlageberatung. Investitionen sind mit Risiken verbunden bis hin zum Totalverlust. Ihr habt sicher mitbekommen, im Kryptomarkt geht's gerade wieder rund. Bitcoin hat ein neues Allzeithoch gesehen und dann erstmal verschnauft. Klassisch. Viele nutzen solche Phasen, um einzusteigen. Aber vielleicht fragt ihr euch, wie kann ich in Bitcoin und Co. investieren, ohne Wallet-Stress, einfach so wie bei meinen Aktien oder ETFs? Dann schaut euch mal 21 Shares an. Die haben gerade eine Aktion am Start, quasi ihr eigenes Krypto-Halving. Für ausgewählte Bitcoin- und Ethereum-ETPs sind die Gebühren 12 Monate lang auf 10 Basispunkte, also 0,1% gesenkt. Bedeutet, kosteneffizient und an der Börse ganz normal handelbar. Und falls ihr euch nicht auf einen Coin festlegen wollt, gibt's dort auch Krypto-Baskets. Grob gesagt, wie ein ETF, nur eben für Krypto, mehrere Coins in einem Produkt, unkompliziert über euer Depot kaufbar. Wichtiger Disclaimer, Krypto ist eine riskante Anlageklasse und kann zum Totalverlust führen. Informiere dich vorab bitte unbedingt über die Risiken. Details sowie den Wertpapierprospekt findest du auf der Website von 21 Shares.
Und das muss man dazu sagen, insofern hat das auch eine absolute Stringenz gegenüber dem, was wir seit 12, 18 Monaten erzählen. Das war auch schon vor 12 Monaten das größte Risiko. Das heißt, all diese bullischen Cases, die wir, all diese bullischen Varianten, die wir hier besprochen haben, gelten so lange, bis wir eine Rezession sehen, die das kann. Das ist eindeutig nicht eingepreist. Und das würde vieles verändern. Und das würde im Übrigen auch, obwohl man dann annehmen müsste, dann wird die Fed ja erst recht aktiv. Das ist eindeutig hier nicht mit drin. Ich finde aber, und das ist immer ja nur die, wahrscheinlich ist die, der Zeitraum, den wir vorausblicken können, wird immer kürzer, muss man fairerweise sagen, weil die Einflussfaktoren so zahlreich sind, noch dazu die geopolitischen. Aber auf Sicht der nächsten ein, zwei Quartale fehlt mir komplett die Fantasie für eine Rezession. Und dementsprechend denke ich, man muss auch nichts derartiges einpreisen.
Ja, okay. Wow, also das heißt, wir haben ziemlich viele positive Faktoren dafür gefunden, dass 2026 zumindest mal im ersten Halbjahr ganz gut starten würde. Und ich stelle jetzt nochmal eine Abschlussfrage damit rein. Ich bin gespannt, wie ihr es seht. Also eine These ist das tatsächlich. Wenn die Jahresendrallye jetzt in diesem Jahr gar nicht mehr so heftig ausfallen sollte, dann würde das bedeuten, dass wir einen brutal guten Januar erleben, vielleicht sogar einen brutal guten Februar. Das wäre meine Arbeitshypothese. Einfach deswegen, weil dann halt dieser Flummi-Effekt, alle stehen hier, warten auf den Startschuss und dann rennen sie los. Wenn sich das einfach ein bisschen weiter verzögert, dann wird das sogar noch umso heftiger. Könnt ihr mit dem Gedanken was anfangen? Haltet ihr das auch für ein Basisszenario oder seid ihr da eher skeptisch?
Also ich mach's mal kurz. Ich würde ein Jein ranpacken. Also statistisch gesehen sind ja die letzten zwei Wochen des Jahres die stärksten. Das ist die Center Rally. Da kannst du noch die ersten ein, zwei Handelstage des neuen Jahres reinrechnen. Aber ich hatte es letzte Woche schon mit Thierry gesagt. Also ich bin ja schon lange in dem Geschäft, auch im Brokerage-Geschäft. Und über den Januar würde ich gar keine Prognose machen. Ich finde, der Januar ist immer irgendwie komplett anders als das Vorjahr. Dass wir nächstes Jahr positiv werden, stimme ich zu. Dass der Februar gut werden kann, stimme ich auch zu. Aber der Januar, da ändert sich irgendwie immer das Marktgefüge. Was so im Jahr davor funktioniert hat, ist im Januar irgendwie teilweise obsolet. Deswegen eine Januarprognose würde ich jetzt nicht unterschreiben. Da kann alles passieren. Aber dass wir ab Februar dann tendenziell erstmal anziehen, auch Richtung Ostern, also damit kann ich gehen. Nur den Januar würde ich jetzt mal rausnehmen.
Okay, alles klar. Lars, du, was meinst du?
Der Einfachheit halber würde ich sagen, ja, sehe ich auch so, Timo. Ich würde vielleicht noch hinzufügen, wenn wir im ersten Quartal keinen deutlich bullischen Markt sehen, dann muss man an dem gesamten, dann muss man irgendwas hinterfragen. Das wäre sehr ungewöhnlich. Aber ich bleibe einfach, ist ja Weihnachten bald. Also insofern bleibe ich optimistisch, dass wir eine Bestätigung für dieses bullische Szenario bekommen.
Und ansonsten, wenn es anders ist, dann können wir ja immer noch über Zölle diskutieren.
Ja, dann müssen wir sagen, dass wir, also zumindest ich werde dann sehr gerne sagen, dass ich verkehrt lag. Aber erst dann.
Aber erst dann, wenn... Ja, nee, sehr gut, sehr gut. Das finde ich gut. Das lassen wir jetzt stehen als Schlusswort für das Thema 1. Und damit gehen wir jetzt rüber ins Thema 2. Was vielleicht ja auch mit dem ersten Thema zu tun hat, ist der Umstand, wir haben gerade gesagt, eigentlich ist eine Rezession nicht eingepreist im Aktienmarkt. Und trotzdem haben wir schon seit längerer Zeit den Umstand, dass Öl einfach super, super, super schwach daherkommt, ja, und auch Ölaktien, also Shell oder die Total Energies und weitere Werte hier aus Europa, aber natürlich auch aus den USA, halt einfach super schlecht sind. Und das, obwohl die zweite Staffel Landman hier schon angelaufen ist. Also,
oh, und wie gut sie ist.
Ja, ich habe nur die erste Folge bislang gesehen. Ich kann noch kein abschließendes Urteil sprechen. Aber zurück zu Öl, zu den Ölwerten. Also ist das irgendwie gefährlich? Ist da was im Markt, was irgendwie vielleicht doch darauf hindeutet, dass die Konjunktur, die Weltkonjunktur, insbesondere im Industriebereich, doch schwachbrüstiger ist, als wir das hier annehmen?
Also vielleicht darf ich kurz einsteigen und ich möchte es nochmal sagen, dass Landman zu meinen Top 10 gehört. Wer die erste Staffel noch nicht durchgesehen hat, der muss sie sehen und ich habe nichts mit diesem Unternehmen zu tun. Wer macht das? Paramount Plus, glaube ich, ne?
Ja.
Ganz hervorragend. Das Verrückte ist, und deswegen ist wahrscheinlich auch bei vielen Anlegern gar nicht so sehr ist das Thema gar nicht so drängend. Wenn man in Ölaktien investiert ist, dann wird man jetzt nicht gerade belohnt mit Kurs-High-Flyern, aber unter dem Strich Kombination, Kursverlauf und Dividenden laufen die ja gar nicht so schlecht. Blickt man allerdings auf den Ölpreis, dann könnte man meinen, wir sind, Stichwort Rezession, ja, letztlich seit 2,5 Jahren, fast seit 3 Jahren, also wir haben den Peak im Ölpreis im Jahr 2022 im März gesehen, seitdem hat er sich mehr als halbiert. Antwort auf deine Frage: Meines Erachtens ist der Ölpreis hier nicht geeignet, um eine Aussage gegenüber dem Zustand der Konjunktur zu setzen, weil es einfach so viele Akteure gibt, die zufrieden sind mit einem Ölpreis auf diesem Niveau. Ich komme gleich gerne nochmal auf meine Prognose für die nächsten 24 Monate, aber wir haben Donald Trump, dem ein steigender Ölpreis momentan nicht wirklich passen würde. Stichwort Inflation. Wir haben eine OPEC, die vielleicht ein bisschen höheren Ölpreis gerne hätte, aber dafür, dass sie Ruhe gibt, wird sie reichlich entlohnt mit verschiedensten Aufträgen und guter Freundschaft in die USA. Und nicht zuletzt kann sogar um die Ecke, das muss man ja auch ganz klar benennen, Russland sein Öl einigermaßen gut loswerden. Das heißt also, wir haben hier in etwa so ein momentanes Gleichgewicht, mit dem alle irgendwie leben können. Und mehr kann man im Ölmarkt nie erwarten. Es war auch nie mehr. Es gibt immer einen Verlierer, nämlich entweder den Konsumenten der hohen Preise oder der Produzent, der mehr haben möchte. Für die USA wird das Ganze erst deutlich dramatischer. Deswegen glaube ich auch nicht an einen starken Einbruch, sollte der Ölpreis so unter 55 bis 50 Dollar einbrechen. Ja, die USA sind mittlerweile der größte Produzent, aber haben verhältnismäßig hohe Produktionskosten. Deswegen glaube ich, dass wir dem Tief sehr nahe sind und deswegen sind Ölaktien meines Erachtens auch interessant. Und bevor ich zu meiner Prognose komme, überlasse ich euch gerne das Wort.
Sebastian, du darfst weitermachen.
Ich kann das unterschreiben. Ich würde noch anmerken, ich würde gar nicht mal sagen, die USA und die OPEC haben hier ein Abkommen, sondern der Ölpreis ist, finde ich, nicht mehr so wie früher bestimmbar als Konjunkturbarometer, weil die USA und Saudi-Arabien natürlich derzeit ein Abkommen haben, in meinen Augen, wo man sich irgendwo intern geeinigt hat auf einen Ölpreis, der in den USA für Entspannung sorgt an der Inflationsfront, was Donald Trump benötigt, gleichzeitig den Saudis aber auch die Möglichkeit gibt, Marktanteile innerhalb der OPEC und auch am Weltmarkt auszubauen. Also das ist gerade etwas, was vor sich geht, dass Saudi-Arabien hier die einzelnen Marktanteile, die sie haben, derzeit deutlich steigern. Und die OPEC, muss man auch sagen, hat teilweise deutliche Überproduktion, was so die letzten Meldungen zeigen. Also von daher, man versucht, denke ich, hier zusammen mit den USA so eine Art Gleichgewichtsölpreis zu halten, der für alle gut ist. Was spannend werden wird natürlich, wo der Ölmarkt gerade ganz genau drauf schaut, ist Venezuela. Also was wird dort passieren? Venezuela war ja auch mal einer der größten Ölproduzenten, hat unglaublich hohe Reserven. Die sind von, ich hatte meine Statistik gesehen, 5-6 Millionen Barrel am Tag, mittlerweile auf 1 Million Barrel und weniger zusammengebrochen. Also egal, was da jetzt passiert, möglicherweise wird das Regime abgelöst, möglicherweise gibt es einen Art Deal, also Maduro und Trump hatten ja telefoniert und Maduro hat ja gesagt, ich glaube es war, hat er, ich bin mir nicht sicher, ob er gesagt hat, Respekt, beide haben sich respektiert oder es war nützlich, auf jeden Fall gab es ein Telefonat. Und wenn sich dort etwas tun sollte, also eine Öffnung und dann die Ölindustrie auch entsprechend erneuert wird, dann wird das wahrscheinlich sogar noch ein Stückchen mehr auf den Ölpreis draufdrücken. Also von daher, ich finde, es ist jetzt weniger, sagen wir da Konjunktursorge drin oder begründet diesen niedrigen Ölpreis als ein Überangebot und auch irgendwo ein Deal zwischen USA und Saudi-Arabien.
Ich bringe jetzt mir hat, Entschuldigung, an der Stelle, weil es ja auch was Unterhaltsames hat, wisst ihr noch, der erste große Flugzeugträger der USA ist in die Region gefahren, nicht etwa, weil das was mit dem Ölpreis zu tun hat, sondern weil die Drogen aus Venezuela nicht mehr in die USA kommen sollen. So. Dafür vernimmt man heute Flugzeugträger. Gott sei Dank ging es nicht um Konsum, sonst müssten wir im Sommer mit Flugzeugträgern vor Sylt rechnen. Aber anyway, Timo, ich habe dich unterbrochen.
Ja, das auf jeden Fall berechtigter Einwurf nochmal. Also insbesondere Sylt da nochmal mit reinzubringen bei einem Ölthema, finde ich großartig. Aber, also die Investmentperspektive, jetzt mal unabhängig von der Frage Öl, Konjunktur, Rezession, ist es ein Indikator, ist es kein Indikator? Also, ich glaube, und das ist jetzt meine These, die ich euch auch zuwerfe, ich glaube, dass gerade aktuell total sinnvoll ist, Ölaktien zu kaufen. Selbst wenn nochmal ein echter Rutsch käme. Und das kann ja sein. Also ich meine, Lars hat es angesprochen, der Ölpreis ist halt einfach in einem absoluten Bärenmarkt. Und da können natürlich auch weiterhin neue Tiefs noch ausgebildet werden, was dann entsprechend natürlich auch negativ auf die Ölaktien draufdrücken würde. Aber ich glaube, es macht total Sinn. Jeder, der auf Dividenden steht, der sollte jetzt eigentlich und langfristig orientiert ist, das sollte ich vielleicht nochmal mitschicken. Also natürlich ist das jetzt nichts für die nächsten 2-3 Jahre, wo man sich bombastische Renditen erhoffen sollte, sondern das ist etwas, was man wirklich in the long run einfach für die nächsten 5 oder 10 Jahre einfach auf dem Schirm haben sollte, wer jetzt irgendwie Ölwerte kauft oder sich zumindest mal langsam mit einem Sparplan da reinrobbt in die ganze Angelegenheit, ich glaube, der wird in 10 Jahren relativ viel Spaß haben in puncto Dividenden. Also total sinnvoll, glaube ich.
Vielleicht sogar früher. Also ich könnte mir sogar vorstellen, dass in der Kombination, also inklusive der Kursgewinne, man vielleicht gar nicht so lange warten muss. Denn die wir dürfen nicht vergessen, es wird nach wie vor über, wir sprechen immer, wenn es um das Bottleneck Energie spricht. Also wenn wir über KI sprechen und den Strombedarf, über die Data Center, dann sprechen wir über die am schnellsten verfügbare Energie und das ist ganz viel Solar, kommen wir gleich noch bei Silber drin. Und das ist Gas. Ja, gibt einen Grund, warum Siemens Energy mit seinen Turbinen so durch die Decke geht. Aber wenn die Gesamtnachfrage steigt, dann wird man das natürlich auch in anderen Energieformen spüren. Von daher, ich bin auch bullish für Öl. Eines Tages irgendwann nicht mehr, aber dieser Zeit, das liegt wahrscheinlich noch 10 Jahre. Ja, genau. Weißt du, das ist 10 Jahre plus in der Zukunft. Und ich halte das auch für eine ganz interessante, fast schon Turnaround-Chance.
Wie heißt nochmal diese internationale Energieagentur oder Council?
International Energy Agency. IEA oder IEA.
Genau. Die haben jetzt, glaube ich, neulich wieder einen Report rausgebracht, dass also die Peak Oil sich nochmal deutlich nach hinten verschiebt.
Genau, das war bei Bloomberg. Also da wurden ja die Prognosen, sage ich mal, an die Realität angepasst. Das kann man jetzt gut finden oder schlecht finden, aber die Reports waren vorher auch schön gerechnet, indem man einbezogen hat, jedwedes politische Versprechen irgendwo. Und jetzt hat es da, sag ich mal, ein Grounding gegeben. Also die sind wieder am Boden der Tatsachen angelangt und es gibt kein Peak Oil, also einen Höhepunkt der Nachfrage in diesem Jahrzehnt, sondern sie rechnen sogar mit einer steigenden Nachfrage bis in Richtung 2040. Also, und ich noch kleine Anmerkung, ihr hattet über Dividenden gesprochen. Also ich habe mal einen Schnellcheck gemacht, eine ExxonMobil habt ihr 3,5%, eine Shell 3,7% Rendite, eine Total Energies, Timo, du hast ja im Depot 5,7%. Also wer da Geduld mitbringt und wer sagt, Ölaktien stören mich nicht, der kriegt hier wirklich gute Dividendenwerte. Und
jetzt einige wieder in den Kommentaren, ja, aber diese französische Quellensteuer und so weiter.
Die
ja,
ist auch kacke.
Die ist auch kacke. Ja, die ist auch doof. Ja, genau, wollen wir nicht. Aber was willst du machen?
Ja, das ließe sich schon lösen. Aber meine Güte, wenn es schon 10 Jahre dauert, bis Schweizer Aktien wieder in Deutschland handeln. Aber wir haben ja noch ein Aufregerthema über Politik und Regulierung. Da können wir ja noch zu kommen. Aber es ist, wenn Frankreich und Deutschland miteinander über Regulierung sprechen, dann ist das natürlich auch Worst Case. Also schlimmer geht's ja nimmer in beiden Ländern. Von daher, ich kann mir das vorstellen, wie eine 34-köpfige Kommission zusammensitzt, 2 Wochen und darüber nachdenkt, wie man die Quellensteuerproblematik löst. Und dann am Ende macht man aber eine Kommission.
Ja, ja, genau. Ganz unbürokratisch einigt man sich auf eine Kommission, die dann erstmal so 3-4 Jahre zusammensitzt und tagt. Aber jetzt gehen wir rüber zu dem Thema Bayer. Ja, Peak Bayer. Jetzt? Das Low hat sie auf jeden Fall nicht gemacht, Lars.
Ja, ich spiele
jetzt mal einfach darauf an, weil es wird sowieso in den Kommentaren kommen. Bayer einstellig. Wir können es auch ganz offensiv hier adressieren. Mai, das hat ja nicht gestimmt.
Nö, eindeutig nicht. Ne? Also das ist ja, das stimmt. Und es bringt ja dann auch nichts. Also komm, I take it. Ja, wie Al Pacino.
Ich habe mir gedacht, das kommt Szene, lieber kommt von mir, als dass es dann von Hans Franz da aus dem Kommentarbereich kommt.
Nee, ja, nee, das ist auch in Ordnung. Ich möchte einfach nur korrigieren, dass ich sage, ich schaue mir die Bayer wieder an, wenn sie einstellig ist. Und anschließend haben wir ja nochmal über Bayer gesprochen und ich habe über eine Wenn-Dann-Marke gesprochen, aber geschenkt. Ich bin nicht in Bayer investiert und das ist durchaus interessant, was hier passiert ist. Denn Bayer, wenn man sich diese berühmte Sum-of-Parts-Analyse, also die Einzelteile anschaut, dann sind einige davon sehr interessant. Man muss sagen, in der Pharma-Sparte gibt es Investitions- oder Entwicklungsbedarf. Hier laufen wichtige Patente aus. Aber dennoch wären der Plan ist ja momentan wieder ad acta gelegt. Könnte man diese Einzelteile separat kaufen, dann wären sie wahrscheinlich den Wert kombiniert, mehr Wert als Bayer derzeit an der Börse. Und deswegen, es kann durchaus sein, dass wir hier einen Turnaround sehen. Nur, das würde bedeuten, dass genau diese Aufspaltung wieder vorangetrieben wird. Denn dieses Gerichtsurteil oder beziehungsweise das, was dazu geführt hat, dass die Bayer-Aktie so positiv reagiert hat, ist ja nur ein erster Schritt. Und meines Erachtens wird es einen endgültigen Turnaround nicht geben, solange die Risiken nach wie vor bestehen und man weiß nicht, wie hoch die Risiken sind. Sie bewegen sich im Milliardenbereich. Wenn da ein endgültiger Schlussstrich drunter gezogen ist, und ich behaupte sogar, es könnte einer sein, der die Anleger für den Moment nicht besonders glücklich macht, dann hat die Bayer-Aktie eine Chance auf einen Turnaround. Bis dahin sage ich, charttechnisches Kursziel 40 Euro, aber ich würde, wenn überhaupt, nur einen kleinen Rücksetzer kaufen.
Hey Lars, wir bringen jetzt mal deine Kompetenz, sorry Sebastian, ich hole dich auch gleich wieder mit rein, deine Kompetenz hier als Hedgefonds-Guru nochmal. Also Sum of the Parts bedeutet die 3 Sparten von Bayer, da würdest du halt den gewissen Wert beimessen, dann halt einfach ganz easy jetzt vergleichen, 33 Milliarden ist Bayer jetzt gerade an der Börse wert und wenn du jetzt hier ein Sum of the Parts Berechnung hast, dass jede Einzelsparte, ich sag jetzt einfach mal 20 Milliarden wert ist, also dann hast du einen riesen Gap und dann würde eine Zerschlagung total sinnvoll sein. Also dann würdest du als Großinvestor halt einfach sagen, ja, dann hole ich mir halt einfach eine Mehrheit an Bayer und treibe die Zerschlagung irgendwie voran. Aber, und jetzt kommt das Ding, was würdest du denn mit den Schulden machen? Weil hier stehen ja auch um die 30 Milliarden Netto-Schulden auf der Uhr. Würdest du das dann auch irgendwie in so eine Bad Bank, also in eine Sparte mit reinpacken, da alles drauf und dann halt so eine Schrottsparte bilden?
Und das ist der Grund, warum sie es nicht machen können wahrscheinlich. Weil du den Teil nicht weg... Du kannst ja nicht einfach sagen, in einem Insolvenzverfahren kannst du das natürlich machen. Ja, du kannst gesunde Teile weiterführen und weniger gesunde Teile, die kannst du dann abspalten und abwickeln. Nur irgendwo musst du sie reinbringen. Und kein Bereich wäre für sich genommen stabil genug, dass man sagt, der läuft an der Börse und der läuft als eigenständiges Unternehmen auch, wenn wir da die Risiken mit reinpacken. Ich glaube, es gab ja eigentlich nur die Absage es war mal im Gespräch und mittlerweile ist es nicht mehr im Gespräch. Und ich glaube, dass die Berater gesagt haben, wir kriegen es nicht. Wir kriegen Bayer als Ganzes und die Risiken, dass ist irgendwo ausgewogen. Das kann der Kapitalmarkt verkraften. Aber zu sagen, wir packen die Schulden jetzt nur in den Bereich Pharmaceuticals oder Pharmaceuticals, Crop Science oder Consumer Health, dann wird es nicht funktionieren. Den Teil kriegst du einfach nicht los am Kapitalmarkt. Und ich glaube, das ist das Problem, weshalb Bayer sich hier nicht aufspaltet.
Sebastian, hast du eine Lösung dafür? Du bist doch unser Financial Engineering Expert. Wie würdest du das als Goldman Sachs Banker machen?
Ja, pass auf. ich lausche euch gespannt, aber ich finde, ihr seid schon im Gordon Gecko Modus, wo Bayer filetiert und aufgespalten wird und mit Financial Engineering in eine Bad Bank werden die Schulden ausgegliedert. Also, worum es ja gerade bei Bayer geht und um bei Gordon Gecko zu bleiben, also da hat der Hund mir ein paar zu viele Flöhe. Denn warum ist denn Bayer aktuell gestiegen? Weil der US-Generalanwalt gesagt hat, er empfiehlt, dass die Fälle an das oberste Gericht gehen. Und wenn der US-Generalanwalt so eine Empfehlung macht, dann geht das zu 70% vor das oberste Gericht. Und jetzt ist ja eigentlich nur mal die Hoffnung, dass das oberste Gericht im Sinne von Bayer entscheidet. Und da geht es ja darum, dass die amerikanische Umweltschutzbehörde zuvor gesagt hat, Glyphosat ist sicher. Und dann haben einzelne Bundesstaatengerichte gesagt, na ja, das haben die zwar gesagt, aber Bayer hätte trotzdem nochmal warnen müssen vor den Risiken. Und jedes Gericht hat jetzt irgendwie eine extra Wusch da zusammengebaut und jetzt geht das wahrscheinlich vor das oberste Gericht. So, und dieses oberste Gericht kann den Fall ablehnen. Die Wahrscheinlichkeit dafür ist bei 30%. Das oberste Gericht kann eine große Entscheidung treffen im Sinne von Bayer. Oder das oberste Gericht kann sagen, nö, wir weisen das wieder alles zurück. Also da gibt es verschiedenste Tendenzen. Und ich muss sagen, man muss als Anleger bei Bayer, Aufspaltung ist alles schön und recht, aber man muss jetzt wissen, will man in das komplexe amerikanische Rechtssystem da reingehen, weil da hängt jetzt alles wirklich an einer Entscheidung. Und deswegen muss ich sagen, ich beobachte eine Bayer, aber das hat nichts mehr mit dem aktuellen Geschäft in meinen Augen zu tun, sondern dieses ganze Filetieren wäre dann nachgelagert. Wenn das oberste Gericht sagt, wir verhandeln dieses Zeug nicht, dann steht Bayer morgen wieder mit 70.000 Einzelklagen in den USA da und dann ist die Aktie wahrscheinlich nicht mehr bei 33 Euro, sondern wieder bei 20. Also da muss man sagen, wenn man Bock hat, sich da reinzubegeben, kann man. Also vor Gericht oder auf hoher See ist man in Gottes Händen und das ist man auch mit der Bayer-Aktie.
Also du würdest jetzt auch nicht, entschuldige, einen Tausender reinschmeißen oder so und dann halt sagen, hey, what?
Also dann würde ich den Tausender eher in die Aktie reinschmeißen als bei einer Bayer. Also wieso soll ich mir das nicht traden? Also das Rechtssystem liegt ja gar nicht mehr in meinen Händen. Da bringt mir auch eine Analyse nichts. Da bringt mir auch eine Diskussion mit euch nichts. Jede Rechtsanwaltskanzlei wird wahrscheinlich von Hedgefonds bemüht nach einer juristischen Einschätzung und wahrscheinlich wirst du bei jeder Kanzlei mehrere Einschätzungen bekommen. Also das ist komplett nicht mehr investieren. Das ist, ich hoffe, dass die Gerichte in meinem Sinne entscheiden. Das ist reine Hoffnung.
Ich habe was für unsere Weihnachtsfolge. 1.000 Euro, weil es gibt, ich weiß nicht, wie heißt der nochmal, 1.000 Euro, es gibt doch diesen 1.000 Euro Typen, der so eine eigene Reportage hat. Wir bringen jeder 1.000 Euro mit und sagen in unserem Wettrennen, das machen wir in der App, weil wir müssen die Leute, also wir in unserem Wettrennen jeder 1.000 Euro in irgendein Zockerding rein, gewonnen hat, wer am schnellsten sein Kapital verdoppelt. Das machen wir.
Da weiß ich schon genau, was ich mache.
Ja, du kaufst LVMH nach.
Ne? Nee. Weit gefehlt. Ich habe hier so ein paar richtig schrottige Penny Stocks im Hinterkopf.
Ich hole mir Teamviewer, um Timo richtig fertig zu machen.
Ja, und dann gewinnst du auch noch damit. Ja.
Nee, aber das machen wir. Apropos, wie bin ich von den 1.000 Euro weg? Ach so, Sebastian hat vollkommen recht. Und was ich noch hinzufügen möchte, bei jeder Spekulation, es gibt ja manchmal Werte, die laufen einfach nicht so, wo man da sagt, die sind aber einfach schreiend billig. Und man muss sagen, man investiert hier derzeit in ein Unternehmen, was Wachstumspotenzial hat, dieses aber momentan überhaupt nicht ausschöpft. Nahezu gar kein Wachstum, nahezu keine Dividende mehr, nur damit man sagen kann, wir sind hier noch ein Dividendenunternehmen. Ja, soll wieder aufgenommen werden für 26, 27. Aber das alles ist ganz viel Spekulation und nicht der Ist-Zustand. Und da gibt es, finde ich, genügend sehr konservative Werte, die derzeit auch nicht so gefragt sind, weil Value nicht so gefragt ist, die aber eine viel klarere Vision mitbringen.
Aber Silber ist halt extrem gefragt und da könnte man aber trotzdem auch nochmal die Frage stellen, also diese Vision, $100, das also wir sind jetzt irgendwo, wo sind wir Sebastian,
55 $58 $0.04 zur Sekunde.
Ja, wow, also es ist richtig, richtig stark, also überragend eigentlich und $100, ist das etwas, also ich meine, das ist ja noch nicht ganz ein Verdoppler, aber es ist noch eine ziemlich weite Reise bis dahin. Ist das denn jetzt realistisch und in welchem Zeithorizont wäre das eventuell realistisch?
Morgen.
Morgen. Okay. Ja, gut.
Also
ein kleines Upgap wäre das am
Montagmorgen. Ein kleines Upgap. Weil du sagst, Verdoppler, also ich habe gerade nochmal nachgeguckt, in Dollar in diesem Jahr hat Silber 101% zugelegt. Also wir hatten einen Verdoppler und in Euro gerechnet 80. Also das ist brutal stark. Und ich muss sagen, wenn wir die 100 Dollar kurzfristig sehen, dann werden wir die, würde ich sagen, 2026 oder Anfang 2027 erreichen. Weil, wenn man Silber sich anschaut und wenn Silber richtig durchzieht, dann zieht Silber durch in einer starken, sehr momentumgetriebenen Bewegung. Silber ist jetzt nicht unbedingt der Wert, der jetzt lange konsolidiert, sondern du hast eine richtig starke Bewegung. Du hast dann teilweise danach eine heftige Korrektur. Du hast dann oft wieder Phasen, wo es so vor sich hin dümpelt. Also Silber ist impulsiv und aufgrund der Liquiditätsausweitung. Und wir werden dann noch kommen, Lars hat es ja schon angedeutet, Photovoltaik und was es alles gibt. Ich bin da sehr, sehr positiv gestimmt und sehe auch aktuell, und das ist das Interessante, ein FOMO, also ein Fear of Missing Out, bei den ETF-Investoren. Also die Silber-ETFs haben gerade deutliche Zuflüsse und das zeigt, dass hier viele den Zug verpasst haben und jetzt das Aufspringen. Und wenn man mal die großen ETFs anschaut, dann haben sie etwa aktuell ein Viertel weniger Bestand als zu früheren Höchstkursen bei Silber, das heißt 2011 herum. Also da ist noch eine Menge Platz für Käufer, die komplett verpasst haben, da reinzugehen. Deswegen, ich würde mal wirklich ausrufen, dass wir im Laufe des nächsten Jahres oder Anfang 2027 die 100 Dollar sehen.
Okay. Ich kann da ganz wenig nur hinzufügen, denn ich stimme Sebastian zu 100% zu. Ich würde noch hinzufügen, eine klare Warnung, dass ich Silber jetzt nicht mehr kaufen würde. Und zwar deshalb, wer bis jetzt sich dagegen entschieden hat, Silber zu kaufen, der hat ja zig Kaufsignale ausgelassen. Im Übrigen, der hat auch ziemlich viele Folgen nicht angehört oder uns nicht geglaubt. Und das ist alles vollkommen in Ordnung. Ich finde es wirklich vollkommen in Ordnung. Manche Dinge verpasst man eben an der Börse. Aber wer jetzt bei 58 Dollar sagt, ach, jetzt wäre ich aber gern noch die Strecke bis 90 Dollar, will ich auf jeden Fall nicht verpassen. Die große Silberstory geht doch jetzt los. Diese große Silberstory läuft seit mehr als einem Jahr. Und deswegen einfach nur bitte, wer jetzt noch kauft, der hat natürlich nicht mehr das gleiche Chance-Risiko-Verhältnis. Wir lassen jetzt mal Daytrading oder Positionstrading auf Sicht von ein, zwei Wochen weg. Und ist doch völlig okay. Man kann ja nicht an der Börse alles machen. Aber hinterherlaufen ist dann auch nicht gut. Wer investiert ist, und ich bin vielfach investiert, meines Erachtens ist noch nicht der Zeitpunkt zum Ausstieg gekommen. Also ich bin da auch in dem sehr bullischen Lager.
Ich gucke gerade mal nach bei meinem ETC. Ich habe nämlich schon länger nicht mehr hingeschaut.
Das sollte ganz gut stehen.
Ja, das denke ich auch. Warte mal, ganz kleinen Augenblick. Heieiei. Also ich würde sagen, 127% mit einer Haltedauer von 3 Jahren ist jetzt nicht so verkehrt. Okay, das ist halt überragend.
Ne?
Ja. Ist halt dieses Jahr auch... Klar, der Großteil der Rendite, Sebastian hat es angesprochen, kommt natürlich in diesem Jahr. Vorher ist ja nicht so viel passiert, also war immer so 24%, 25% dann vorne, teilweise auch dann niedriger. Aber ja, schön, freue ich mich auf die 100 Dollar, die dann nächstes Jahr kommen.
Ich kann auch die Disclaimer endlich weglassen. Jahrelang mache ich hier Videos und sage immer, ja, ich bin für ein physisches Gold und Silber investiert. Ja, ich war 2000 so dumm und habe halt 50% Silber genommen. Ja, Gold läuft viel besser. Und in diesem Jahr sage ich immer, ja, ich habe Gold und Silber gekauft. Weil also noch immer wäre Gold die...
Weil ich extrem schlau bin.
Es gab eine Folge, Lars, und da hast du gesagt, du willst es loswerden vor 2 Jahren oder so, hattest du mal gesagt, oder ein Teil.
Zu einem entsprechenden Preis würde ich das wohl machen, ja.
Wir schneiden es mal raus.
Ja, gerne doch.
Das sagst du ja bei Gold und Silber. Ich kenne noch so ein anderes Pärchen, wo du das auch immer sagst, nämlich Bitcoin, Ethereum. Aber da können wir ja nachher nochmal ganz kurz nochmal ein Schlenkerchen hinmachen. Genau, im Kontext von Strategy. Aber okay, zu Silber haben wir, glaube ich, alles gesagt. Lass uns rüber zum Aufregerthema hier. Skandal. Müssen wir bald Sozialabgaben auf Aktien, Dividenden und Mieten zahlen? Wer hat's mitgebracht? Sebastian, das
ich hab's mitgebracht dir, und ich schicke mal vorab. Also wir nehmen jetzt Freitag um 10.37 Uhr gerade auf. Heute ist ja im Bundestag entsprechend die Abstimmung über das Rentenpaket. Und das Thema, was hier dabei ist, ist ja sehr, sehr dynamisch, sondern es wird ja über das Rentenpaket abgestimmt Und es gibt den sogenannten Begleittext, so haben es die Medien genannt, das ist der Entschließungsantrag. Und der wurde, ich habe hier nebenbei den Ticker offen, der wurde jetzt kurzfristig von der CDU-CSU nochmal zurückgezogen. Also wir werden sehen, ob er vielleicht bei späteren Abstimmungen mal wieder auftaucht. Aber das tut jetzt eigentlich nichts zur Sache. Denn der Weg, der hier gerade eingeschlagen wird, den finde ich schon skandalös. Denn Robert Habeck hatte vor über einem Jahr mal vorgeschlagen, dass Sozialabgaben auch auf Dividenden und Mieten etc. erhoben werden könnten. Friedrich Merz hat es gleich quittiert und hat gesagt, das ist eine Schnapsidee. Markus Söder hat noch ein bisschen härter reagiert darauf. Und jetzt wurde in genau diesen Begleittext, also so ein langes Anhängsel an dieses Rentenpaket, reingeschrieben, dass man entsprechend einen Prüfauftrag an die Rentenkommission geben möchte zur, verklausuliert geschrieben, Einbeziehung weiterer Einkommensarten für die Sozialversicherung. Das heißt, ob die Sozialversicherung für Dividenden, für Mieten, für Zinsen, für unternehmerische Gewinne entsprechend erhoben werden kann. Und nur was das bedeutet, ich habe mal ein bisschen herumgerechnet. Wir haben ja schon die Abgeltungssteuer, wenn wir jetzt mal Aktiengewinne nehmen. Das heißt, 25% Abgeltungssteuer, dann haben wir den Soli und eventuell die Kirchensteuer, also sagen wir mal 30%. Bei der Sozialversicherung ist es ja so, man hat einen Arbeitgeberanteil und einen Arbeitnehmeranteil. Das müsste erstmal geklärt werden, welcher Anteil da dann anfallen würde. Wahrscheinlich der Arbeitnehmeranteil. Das wären also obendrauf zusammengerechnet nochmal 20%. Also wir würden hier, wenn sowas auch bei späteren Abstimmungen mal wieder aufgenommen werden wird, und wir sehen ja, wie die CDU-CSU komplett eingeknickt ist und diesen Passus ja wirklich aufnehmen wollte, dann aus Angst doch nochmal kurzfristig zurückgezogen hat. Aber das würde bedeuten 50% Abgaben. Und was der eigentliche Skandal da aber ist, dass auch wenn man sowas angenommen hätte, es gibt eine sogenannte Beitragsbemessungsgrundlage. Das heißt, wenn man ein gewisses Einkommen hat, steigen danach die Sozialversicherungen nicht mehr. Und diese Beitragsbemessungsgrundlage oder Grenze liegt bei der Rentenversicherung bei 100.000 etwa, bei der Krankenversicherung bei 70. Bedeutet wiederum, wer viel Geld verdient, der würde nur maximal den maximalen Betrag bezahlen. Das wären etwa so 19.000 Euro im Jahr an Sozialversicherungen. Angenommen, der würde 500.000 dann an Gewinn realisieren, wäre es relativ gesehen wurscht, ob da nochmal 20.000 anfallen an Steuern oder nicht. Also von daher würde man wirklich auch wieder die bestrafen mit so einer Idee, die versuchen, trotz der Steuerbelastung, trotz der Sozialversicherungsbelastung, Geld zu investieren in Aktien und ETFs, und da dann nochmal zu kommen und vielleicht bis zu 50% abzuschöpfen. Und das ist der eigentliche Skandal, dass die CDU-CSU sich überhaupt auf so einen Passus eingelassen hat. Und das gilt es auch wirklich zu beobachten in den nächsten Jahren, vor allem, weil wir in puncto private Altersvorsorge überhaupt nicht vorankommen. Und das muss ich wirklich sagen, ich bin froh für den Moment, dass es jetzt kurzfristig gestern nochmal rausgenommen wurde. Aber ich glaube nicht, dass es nicht wieder auftauchen wird, sondern es wird vielleicht wieder versucht einzubauen. Und da wird wirklich das Rentensystem irgendwie versucht zu retten, auf Kosten der jungen Generation, auf Kosten derer, die versuchen, Aktien zu kaufen, privat vorzusorgen. Also da ist die CDU-CSU so umgefallen, das ist, finde ich, unverzeihbar.
Ja, also ich schließe mich vollumfänglich an, Sebastian. Gerade diejenigen, also es geht wieder ja auf die Mittelschicht, eigentlich auch auf die, ich sage jetzt einfach mal, kleinen Leute. Das ist halt einfach kompletter Unsinn. Ja, Punkt. Mehr kann man dazu nicht sagen. Lars nickt auch. Oder ja, hast du da noch einen anderen Gedanken?
Ich bin entsetzt darüber, dass ich bei jeder oder bei vielen Diskussionen und auch so beim Auftreten den Eindruck habe, alle würden sich wahnsinnig freuen, wenn sie die Zeit irgendwie sauber rumbekämen. Und dann ist entweder dieses anstrengende Tagesgeschäft ist vorbei, endlich bekommt man dann seinen Fahrer und sein Büro und man kann einfach nur noch bei Talkshows auftreten, als ob man keinen Bock auf den Job hätte. Ich kann es mir nicht anders erklären.
Kurze Unterbrechung, Sebastian hier, aber ich möchte euch noch sagen, wäre By the Dip eine Aktie, dann wären wir kurz davor, eine wichtige psychologische runde Marke zu durchbrechen. Denn über 90.000 Leute folgen uns bereits auf den Podcast-Plattformen und natürlich wollen wir jetzt die Marke von 100.000 sehen. Also, es liegt an euch, es liegt an denen, die noch kein Abo auf euren bevorzugten Podcast-Plattformen dagelassen haben. Lasst ein Abo da. Und lasst uns gemeinsam die wichtige Marke von 100.000 Abonnenten knacken. Das war's auch schon und jetzt geht's weiter mit der aktuellen Episode.
Selbst die Diskussionen werden leidenschaftslos geführt. Man überlässt das im Wesentlichen den Rändern, hier Emotionen reinzubekommen. Und ich bin absolut der Meinung, vor allen Dingen angesichts der Aufgaben, die wir haben, mit solchen kleinteiligen Lösungen, die nichts besser machen, hier, wie ihr es schon gesagt habt, die Mittelschicht und gerade für diejenigen, für die es ganz besonders eng wird in der Rente, die hier zu belasten, das ist einfach nur skandalös. Könnt ihr euch erinnern, wer derjenige war, der fordernd gesagt hat, wir müssen das Rentensystem vereinfachen, zur Not machen wir das auf dem Bierdeckel? Das war ja tatsächlich mal etwas, wo man sagt, ja, das ist richtig, wir müssen es radikal vereinfachen, unser Steuersystem. Ob es ein Bierdeckel ist oder zwei, davon ist gar nichts mehr zu spüren. Wir haben unzählige steuerliche Subventionen, wir haben Ausnahmen, wir haben Sonderregelungen. Insbesondere diejenigen, die mit über sehr hohe Vermögen verfügen können, und das ist ja nun keine besonders, das ist ja nicht mal eine sozialdemokratische Aussage, können viel mehr gestalten. Und es gibt einfach wahnsinnig viele, die überhaupt nicht gestalten können, die durch dieses Steuersystem klar benachteiligt werden. Es ist allein schon, was man einsparen könnte, wenn man Subventionen einfach im großen Stil streichen würde. Dieses Millet-Wagen ist überhaupt nicht mein Ding, weil man die Situation meines Erachtens nicht vergleichen kann. Aber der Grundgedanke dahinter, ja, du würdest es wahrscheinlich noch nicht mal merken. Ein Großteil, 90% der Bürger würden es nicht merken, wenn du 90% dieser Ausnahmeregelungen, dieser Subventionen und so weiter einfach ersatzlos streichen würdest. Und das ist ein Skandal, dass wir so tun, als ob wir in einer wirtschaftlichen Delle wären und das wird sich schon wieder erholen. Das wird nicht passieren und deswegen meine Empörung.
Ja, absolut. Also es gibt ja immer so rechts und links und dann tut man immer so, als wäre nur das eine richtig, als gäbe es immer nur 0 oder 1 und als hätte eine Seite immer recht. Aber man kann ja von beiden Seiten sich einfach Punkte nehmen, die irgendwie richtig sind. Also ich glaube, eher aus der konservativen oder auch der liberalen Ecke ist es definitiv richtig, dass der Staat natürlich auch sich daran beteiligen muss, seine Ausgaben zu verschlanken und einfach auch ein bisschen effizienter zu werden. Das ist vollkommen richtig. Aber auf der anderen Seite, und das ist halt auch das, was wahrscheinlich der FDP letztendlich irgendwie den Kopf gekostet hat, zu Recht meines Erachtens, ist es auch richtig, dass halt man nicht nur bei den schwächsten Gliedern der Gesellschaft da hingucken sollte und dann sagen soll, ja gut, aber hier herrscht ja spätrömische Dekadenz. Ich glaube, es ist vollkommen richtig, dass Leute mittlerweile viel, 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 viel zu früh in den Spitzensteuersatz reinkommen. Ja, also wenn du ab 60.000 brutto oder 65.000 brutto im Spitzensteuersatz bist, dann ist das halt einfach, ey, das geht einfach nicht. Also ich würde mal sagen, da muss definitiv die Beitragsbemessungsgrenze für den Spitzensteuersatz muss definitiv nach oben und zwar weit nach oben. Nicht nur irgendwie mal 5.000 Euro oder so, sondern ich glaube, dass es da erst berechtigterweise ab 100, 120.000 Euro losgehen kann. Dafür würde ich aber auch sagen, und ich glaube, I don't know, vielleicht wird es uns hier auch alle drei treffen, dass dann halt einfach auch dieser Reichensteuersatz, also das der ja, glaube ich, ab 250.000 Euro beziehungsweise bei Verheirateten ab 500.000 Euro kommt, dass der halt auch viel früher wieder rumgreifen muss. Ja, also dass man das halt einfach nach unten hinsetzt. Und ich glaube auch, dass es irgendwie Erbschaften im Privatbereich, die ein gewisses Maß überschreiten, und ich würde sagen, da sollte man wirklich großzügig sein, ob man da sagt, das sind dann ab 25 Millionen oder ab 50 Millionen Gegenwert, dass man da vielleicht auch nochmal dran gehen sollte, weil das halt einfach auch schädlich ist für eine Gesellschaft, die im Wesentlichen darauf fußt, dass wir eine Meritokratie haben, also dass hier Leistung erbracht werden soll. Aber wenn du halt schon irgendwie wenn du halt schon vollgestopft zur Welt kommst mit Geld und da irgendwie 100 Millionen auf der hohen Kante hast, ohne dass du irgendwas dafür getan hast, welche Motivation hast du dann noch, um hier halt auch weiterhin zu leisten? Klar, das ist jetzt ein bisschen provokant und da werden viele im Kommentarbereich auch aufschreien, aber ich denke, man muss sich halt einfach mal davon verabschieden, dass immer nur rechts und links, das gehört total aufgebrochen. Man kann ja auch anerkennen, dass zwei sich widersprechende Standpunkte, dass beides richtig sein kann, also quasi wie in der Quantenphysik, und dass man sich vielleicht mal dran macht, gemeinsam Lösungen zu erarbeiten und da alle Punkte drunter bringt, weil so wie wir es aktuell machen, und da gebe ich euch beiden vollkommen recht, so geht's definitiv nicht. Das ist ein absolutes Armutszeugnis für die Bundesrepublik Deutschland, die drittgrößte Volkswirtschaft der Welt.
Ich würde gern vielleicht noch ergänzen, man kann darüber sprechen, natürlich insbesondere sehr hohe Vermögen anders zu besteuern und auch in der Erbschaftssteuer. Aber das ist der Teil der Kette, der mit dem Wirtschaftsstandort Deutschland ja weniger zu tun hat. Absolut. Also auf der anderen Seite, wir Unternehmenssteuern, es wird so getan, und zwar quer durch die Politik, auch seitens der CDU und CSU, als ob Unternehmen mehr oder weniger die Gegner wären, diejenigen, die man bei denen man schauen muss, dass sie ihren Anteil am Staat bezahlen. Dabei ist das nun mal die Infrastruktur, die du stützen musst. Und wir haben, das betrifft ja auch Aktionäre, dass bei uns eine Körperschaftssteuer von 30% liegt auch schon zwischen 5% und 8% über dem internationalen Durchschnitt. Also wenn man sich jetzt nach OECD anschaut, liegen wir so bei 22-23%. Das heißt, die Unternehmen werden schon höher besteuert. Das, was wir aus den Unternehmen herausbekommen, soll auch noch höher besteuert werden. Und völlig davon ab, wie du Millionäre, Milliardäre oder Gutverdiener besteuerst oder ob diejenigen, die eigentlich gar nicht so viel übrig haben, ob die zu hoch besteuert werden. Das ist alles der Teil der Kette, um den man sich am besten kümmert, wenn die Wirtschaft läuft. Aber wir müssen ja erstmal die Strukturen selber stärken und die Unternehmen stärken, die im internationalen Wettbewerb stehen. Und das machen wir auch nicht. Und das ist meines Erachtens ein Riesenproblem, welches, ja, also 5 vor 12 ist schon fast zu optimistisch ausgesprochen. Ne?
Die Mittelschicht auszuquetschen mit Einkommensteuern, mit der Mehrwertsteuer, die ja dann prozentual auch irgendwie viel stärker reinhaut, also im Vergleich zumindest relativ bei einem Geringverdiener als irgendwie bei einem Millionär. Das geht halt einfach nicht. Und jetzt solche Vorschläge, ich meine, unser Rentensystem ist kaputt, das weiß jeder und keiner wagt sich so richtig dran. Niemand wagt sich so richtig dran. Also mein Gott, Friedrich Merz kommt da von BlackRock und dann kommen die mit so einem Vorschlag da ums Eck irgendwie. Also ich find's hanebüchen. Sebastian ist schon eingefroren, weil er so schockiert
ist. Nö, ich bin da sicherlich in der Meinung extremer als du, Timo. Also auch was die Erbschaftssteuer angeht, ich finde, da brauchen wir nicht noch mehr. Das sollten wir eher deregulieren. Ich habe jetzt an die Schweiz gedacht, da wurde nämlich genau am Sonntag letzter Woche abgestimmt, ob die Erbschaftssteuer für Vermögen ab 50 Millionen Franken zu 50% besteuert wird. Und es gibt 2500 Leute in der Schweiz, die mehr als 50 Millionen haben. Und die Volksabstimmung hat aber ergeben, dass 87% dagegen gestimmt haben. Das heißt, die Schweizer haben erkannt, okay, wenn wir hier Leute haben mit Vermögen, die reich sind, die oftmals auch Unternehmen haben, die vielleicht auch philanthropischen Zwecken nachgehen. Also ich bin da komplett dagegen. Ich finde auch, wir sollten auch kein Klein-Klein mit Steuern hier irgendwie diskutieren. Wir müssen massiv deregulieren. Wir müssen mal wieder den Leuten eine Perspektive geben. Ich gebe mal noch eine Zahl mit, die hatte ich neulich gelesen. Bin mir nicht sicher, ob es Deutschland war, aber in Deutschland sind um die 80% der Milliardäre durch Erbe Milliardär geworden. In Dänemark gibt es 8 Milliardäre, die sind alle durch Erbe Milliardär geworden. In den USA sind 70% der Milliardäre self-made. Das heißt, da sieht man mal eine andere Weichenstellung, die dort vor sich geht. Und ich denke, es wäre auch anders, wenn mehr Leute, jetzt werden große Vermögen vererbt. Und die haben vielleicht jetzt erstmal nichts dafür getan. Aber die Familie, finde ich, muss man das schon sehen. Die haben das aufgebaut, die haben da Steuern zu bezahlt, die haben da Unternehmen, die haben Arbeitnehmer, die pumpen, also nachgelagert, wenn ich da als Unternehmer gucke, was da reingeht. Aber mir ging es eigentlich um die Statistik, dass 70% der Milliardäre in den USA self-made sind. Die hatten vorher also kein Geld und sind jetzt Multimilliardäre. Kann man streiten, ob jemand wie Jeff Bezos 400 Milliarden braucht? Ich finde ja, weil sonst hätte er wie Elon Musk oder Jeff Bezos 200, weil sonst gibt's keine Innovation. Also ich bin da ziemlich liberal. Aber wir müssen mal grundlegend die Weichen stellen und nicht so diese Spaltung arm und reich. Also
es geht ja nicht um Vermögen, was also man muss ja unterscheiden bei Erbschaften. Also Vermögen, die einfach in einem Privatbesitz sind und Vermögen, die halt einfach in Aktien sind, wo eine Firma da ist und so weiter. Und ich finde, all das, was zum Beispiel das Unternehmen betrifft, da sollte man eigentlich, da gibt's aber auch große Ausnahmetatbestände und da sollte man vielleicht sogar noch, ich weiß es jetzt nicht im Einzelnen, vielleicht sogar noch großzügiger oder generöser sein. Aber ich finde, dass wenn jemand einfach, sagen wir mal, 500 Wohnungen hat, ja, und dann halt in der Lage ist, irgendwie darum eine Gesellschaft zu gründen und dann halt zu sagen, ja, also das kriege ich jetzt halt einfach irgendwie, ich weiß nicht. Also das kann man ja so machen und aktuell wird es ja auch so gemacht, aber irgendwie stimmt da was nicht, weil mit 500 Wohnungen, das schaffst du vielleicht 10 oder 15 Arbeitsplätze von dieser Verwaltungsgesellschaft, die da drumherum ist. Und der Rest ist Free Lunch irgendwie für dich.
Aber du schaffst natürlich das bei Wohnraum. Also den wir ja auch brauchen, der ja nur aus dem Privatsektor in Deutschland kommen
kann. Ja, aber indem ich das vererbt habe, habe ich jetzt ehrlicherweise auch noch nichts. Und wenn ich da 10 Wohnungen abgeben muss, dann bin ich jetzt auch nicht viel, viel ärmer.
Ja, aber du beschäftigst ja einen Hausmeister und beim, also man könnte das so, also aber ich muss sagen, ich fände jede Million in der Hand von Millionären besser aufgehoben als im Staat, wenn ich mir angucke, wofür das Geld ausgegeben
wird. Aber ja, genau. Und das ist halt wieder der andere Punkt, wo ich auch absolut deiner Meinung bin. Ja, der Staat muss halt einfach schlanker werden und es muss beides stattfinden. Und beides wäre gut für den Standort Deutschland. Also man kann nicht nur sagen, hier, das eine ist richtig und das andere ist falsch, sondern vielleicht sollte man mal drüber nachdenken und da komme ich wieder auf das Thema 0 oder 1 ist falsch, sondern es ist beides richtig und beides müsste angegangen werden, aber wird ja nicht, weil immer nur irgendwie.
Wir sind uns wahrscheinlich einig, dass das alles kleine Verästelungen sind. Also in 2% Vermögensteuer wären ja geschätzte 10 oder 15 Milliarden. Da kriegen wir ja nicht mal die sind ja immer die Panzerausgaben im ersten Quartal. Das Problem ist, dass man über das diskutieren kann und das finde ich auch richtig. Aber wenn wir nicht über den großen Stamm sprechen, wenn wir schlicht und einfach nicht das Steuersystem vereinfachen, den Wirtschaftsstandort steigern, dann werden wir uns dauert es nicht mehr lange und du musst dir keine ganz großen Gedanken mehr machen, wen du dann noch wie besteuerst, weil das allgemeine Steueraufkommen einfach sinken wird. Und das meines Erachtens wird viel zu wenig besprochen. Es wird einfach so getan, wir sind in einer Delle und da kommen wir aber auch wieder raus. Nichts spricht dafür, dass wir wieder rauskommen. Und das ist ein echtes Problem, auch insbesondere für kommende Generationen. Diejenigen, die ihren Turm im Trockenen haben, werden damit schon zurechtkommen. Aber mir fehlt so ein bisschen die Vision bei den handelnden Akteuren.
Ja, absolut. Und ich glaube, das ist jetzt vielleicht auch ein gutes Schlusswort. Und ja, liebe Leute, ihr habt gesehen, wir haben vielleicht zum Teil hier auch unterschiedliche Standpunkte. Auf jeden Fall mal in gewissen Teilen, Sebastian und ich. Aber wir können uns hier trotzdem vernünftig miteinander unterhalten und vielleicht auch richtige und wichtige Punkte gegenseitig anerkennen. Wir würden uns allesamt wünschen, wenn ihr das auch im Kommentarbereich so beherzigt, dass ihr höflich, sachlich, konstruktiv untereinander miteinander umgeht, aber natürlich auch mit uns. Denn ich denke, das ist in jeder, der irgendwie erwachsen ist, müsste man wahrscheinlich davon ausgehen können, dass man mit Anstand und Respekt miteinander und mit Wertschätzen miteinander sprechen kann. Genau, auch mit uns. So, also jetzt gehen wir aber rüber zum Thema Hugo Boss. Ja, apropos oder? Ist doch Hugo Boss, ja. Hugo Boss, by the dip. Das ist die Frage und ich denke, Lars, du hast es mitgebracht.
Ich habe es mal mitgebracht, weil der Wert immer mal wieder besprochen wird. Wahrscheinlich auch, weil Hugo Boss ja schon mal ganz gute Zeiten vor sich hatte. Und in dieser Woche gab es dann, ich weiß gar nicht, ob Anleger darauf gewartet haben. Es gibt einen großen aktivistischen Investor. Das ist die Fraser, die dort investiert ist, erhält 25% der Anteile über Optionen noch Zugriff auf mehr. Und Boss, und deswegen interessiert mich da auch eure Einordnung, rutscht eigentlich von einer Restrukturierung in die nächste. Und jetzt gerade wurden die Ziele für das Jahr 2026 deutlich runtergenommen. Die Dividende wurde gestrichen. Denn man möchte sich jetzt voll auf, und das sind Schlagwörter, wo bei mir, da läuft mir kalt den Nacken runter, Konsolidierung und Refokussierung, schreibt das Handelsblatt. Und das Ziel ist eine operative Umsatzrendite von rund 12%. Davon ist Boss sehr, sehr weit entfernt. Und weil ich weiß, dass der normale deutsche Privatanleger und die Privatanlegerin riesig steht auf Namen, die man kennt und auf vermeintliche Turnaround-Chancen, würde ich gerne an dieser Stelle festhalten, dass es für mich keine Turnaround-Chance ist. Ich habe gerade bei dem Sven Lorenz, ich glaube, bei dir war er mal zu Gast, Timo, der hat, glaube ich, ins Spiel gebracht, vielleicht könnte ja Fraser, das ist finanziell vermutlich sogar stemmbar, Hugo Boss einfach auf diesem Niveau komplett kaufen, wäre aber überhaupt nicht seine Handschrift. Ja, aktivistische Investoren setzen das Management unter Druck, aber stellen das Management in der Regel nicht. Das war aber der Artikel, über den ich dann auf die Idee gekommen bin, das hier mal zu besprechen. Also momentan sehen wir praktisch ein nahezu Nullwachstum. Wir sehen einen schwachen Aktienkurs und das, obwohl Hugo Boss mir, wenn ich mal einen Anzug brauche, seit Jahr und Tag immer treu zur Seite stand. Die haben nämlich auch große, große, schlanke Größen, also eine 102 oder eine, als ich mal etwas beleibter war, eine 106. Die Produkte, aber über Mode kann ich ansonsten nicht viel sagen, haben mir eigentlich immer gefallen, aber offensichtlich nicht so vielen Menschen, dass es für ein echtes Wachstum gereicht hätte. Also, ich packe mein Fazit gleich dran. Sie sind zwar jetzt günstiger, für mich aber immer noch keine attraktive Spekulation.
Sebastian, darf ich an dich übergeben?
Kannst du. Also, was soll ich als Messaktionär dazu jetzt sagen?
Also Opfer.
Als Opfer. Nein, also ich muss sagen, zu Hugo Boss, wir hatten Hugo Boss einmal, ich habe mal nachgeguckt, das ist schon lange her, da hatten wir auch schon über die Restrukturierung gesprochen, da hatten wir über den sogenannten Claim 5, heißt das ja, diese Restrukturierung, die kommen soll, ob das realistisch ist oder nicht. Und ich muss sagen, wenn man, also es gibt Aktien, du hast es gut gesagt, Lars, die, da kennen die Deutschen oder es trifft wahrscheinlich weltweit zu den Namen und dann will man irgendwie dabei sein. Also Hugo Boss kennt man, die Produkte. Ich bin auch gerne mal mit meiner Freundin in Metzingen, da im kann man sagen, im Hauptquartier. Aber die Aktie, ich wüsste nicht, warum ich die überhaupt wollen würde. Also wenn ich jetzt auf Turnaround spezialisiert wäre, kenne mich aus, vielleicht gibt es da eine Möglichkeit. Aber Mode ist so zyklisch und auch teilweise kurzlebig. Also wenn du da nicht oben dabei bist bei einer Hermès oder LVMH, dann wüsste ich jetzt nicht, warum ich bei Hugo Boss reingehe. Also die Aktie, ich beachte die kaum, ich habe jetzt die Schlagzeile gelesen, aber für mich gibt es keinen Grund, die Aktie irgendwie ins Depot zu legen oder zu kaufen.
Also ich glaube, Hugo Boss hat das Problem, weil früher galt ja Boss tatsächlich mal so als großer, also Luxus und so weiter. Das hat ja komplett, also sind ja von Luxus wirklich total ins Premium-Segment abgerutscht und da tummeln sich dann irgendwie viele und ja, dann schwindet halt auch irgendwie so die Strahlkraft, oder? Dann hast du nicht mehr diese Preissetzungsmacht. Dann, wie Sebastian gesagt hat, dann kommen da also auch noch, wenn du nicht mehr rein über die Marke verkaufen kannst und die Begehrlichkeit der Marke, dann spielen da halt Moden und auch sozusagen dieser Modezyklus spielt da eine viel größere Rolle. Also da kommt schon ziemlich viel zusammen bei Hugo Boss, ohne dass ich jetzt super detailliert bin in der Aktie. Aber ich glaube, das sind halt wirklich, es ist wie bei Porsche. Da hat man vielleicht lieber das Produkt irgendwie, ist halt, vielleicht tut man sich besser, dass man nicht im Unternehmen beteiligt ist.
Ja, und vielleicht ist es auch so ein bisschen das Problem, aber Achtung, ich bin wirklich kein Modeexperte, wie man ja auch immer wieder erkennt. Aber weißt du, es gibt halt den Luxus von Hermès. Wir kennen die Käuferschicht und oder wir können relativ klar sagen, wer sagt, naja gut, den kosten Sandalen eben 600-700 Euro. Das sind Sebastian und seine ganzen Dubai-Kumpels. Aber da ist klar, wer das kauft. Aber Boss ist halt dazwischen. Ja, Boss ist deutlich teurer als Temu, deutlich teurer als das, was man so bei Hennes und Mauritz kauft. Heißen die, gibt's die noch? Gibt's noch diesen Hennes schwedischen und Konzern? Ja, ja, genau. Aber es ist halt eher so ein, ja, ich arbeite, keine Ahnung, als Verkäufer im Mercedes Autohaus. Nichts spricht dagegen. Aber der klassische Boss-Käufer, das sind doch auch so, oder so, weiß ich nicht, wem aufgefallen ist, dass Camp David totaler Scheiß ist, der sagt, ja, aber ich habe ein Boss-Polohemd. So, und das ist so ein Zwischending. Echter Luxus ist das natürlich bei weitem nicht. Und deswegen, vielleicht läuft es auch deshalb einfach nicht so gut. Ja, du trägst ein Boss-Ding und egal wo du hingehst, keiner kommt mit Bewunderung um die Ecke.
Ja, ja, genau. Das ist halt so, hey, ich signalisiere, ich bin irgendwie vielleicht im Mittelmanagement. Da kauft man also sich dann
so noch. Wir können ja jetzt noch mehr Leute beleidigen. Oder du signalisierst, ja, ich war gerade im Türkei-Urlaub und da gab es die Boss-Polo super billig. Sowas signalisierst du ja da letztlich.
Sebastian, trägst du eigentlich Boss?
Ja, klar. Es gibt es nicht in der Türkei. Oft Boss-Polos. Und ich will nur Lars Angriff noch begegnen. Ich trage Birkenstock, aber habe Aktien von Hermes.
Ja, das ist auch Inditex, ne? Zara, die haben, glaube ich, brutal gute Zahlen gemeldet. Das ist übrigens auch unter Dividendenaspekten ist das auch etwas, also nur mal für diejenigen, die jetzt vielleicht auch über diese Folge hinaus nochmal sich so ein bisschen in Modekettenaktien rein oder Modeaktien reinarbeiten wollen. Die haben brutal gute Zahlen gebracht. Und ihr hört, jetzt so langsam wird die Nase ziemlich dicht. Ich jump jetzt einfach mal rüber.
Apropos Sylt, ne? Ja.
Ja. Ich jump jetzt einfach mal rüber zu Strategy. Also Sebastian, du kaufst ab und zu Boss. Verkaufst du dafür Aktien von Strategy?
Oder? Nein, ich hatte noch nie eine Strategy-Aktie. Ich hatte mich, glaube ich, auch hier, wir hatten ja ab und zu auch immer mal wieder kritisch geäußert. Also was wir aktuell bei Strategy haben als Problem, würde ich mal sagen, Lars hat es ja auch schon vor zwei Folgen gut dargelegt, sind ja die fallenden Bitcoin-Preise. Und was wir bei Strategy ja auch noch haben, ist dieses Verhältnis von Marktkapitalisierung zum inneren Wert. Da waren wir mal knapp unter 1. Jetzt hatte ich vorhin mal auf die Strategy-Seite geguckt, da sind wir bei 1,1. Aber das Problem ist ja eigentlich, dass Strategy die Aktien kontinuierlich verwässert. um damit natürlich neue Bitcoins zu kaufen. Also ich habe mal ein Beispiel noch mitgebracht, damit man das nachvollziehen kann. Strategy hat, korrigiert mich, aber es müsste 2020 gewesen sein, angefangen Bitcoin zu kaufen und da hatten sie 93 Millionen Aktien ausstehend. Im nächsten Jahr 107, dann 113 und mittlerweile 2025 fast 290. Das heißt, hier wird kontinuierlich verwässert. Und diese Verwässerung funktioniert natürlich, solange Bitcoin steigt, weil die Leute sagen, na ja, vielleicht werden die Aktien verwässert, aber ich habe mehr Bitcoin-anteilig pro Aktie, dann läuft das für mich. Und momentan läuft das ganze Geschäftsmodell halt nicht. Und theoretisch hat sogar Strategy mal angekündigt, dass wenn dieser MNAV, also dieses Verhältnis von Marktkapitalisierung zum inneren Bitcoin-Wert unter 1 fällt, müssten sie eigentlich Bitcoin verkaufen, um eine eigene Aktien zurückzukaufen. Also ich muss sagen, da muss man überlegen, ob man drauf Bock hat. Und was auch noch aktuell ist, Strategy hat 70 Millionen Dollar an Zinszahlungen. Das klingt jetzt erstmal wenig, aber sie haben einen negativen Free Cashflow. Also der eigene Cashflow gibt eigentlich die Zahlungen gar nicht her. Also vielleicht muss man da auch mal irgendwann anfangen, ein paar Bitcoins zu verkaufen. Ja, und dann kommt ja noch das gewichtige Ereignis am 15. Januar, wo MSCI entscheidet, ob Strategy möglicherweise aus den Indizes ausgeschlossen wird, weil sie sagen, die haben eigentlich kein operatives Geschäft und haben eigentlich nur Bitcoins auf der Bilanz. Und das ist laut neuen Statuten nicht mehr das, was MSCI sehen will. Aber da hat der CEO von Strategy gesagt, sie sind mit MSCI in einer Art Ausbildungsphase, wo sie ihnen beibringen, dass das doch nicht so schlecht ist. Also kurzum, wenn man da zocken will, spekulativ in Bitcoin, kann man sich überlegen. Aber ich wüsste jetzt nicht, warum man nicht direkt Bitcoin kauft oder auch ein Bitcoin-ETF kauft. Oder wenn man Hebel will, ein Zertifikat kauft oder ein Future, gibt ja alles auf dem Markt. Und was finde ich, und da interessiert mich auch deine Meinung, Lars, weil ich finde, du bist bei Strategy auch sehr, sehr stark, was nie bei Strategy thematisiert wird, die zahlen ja auch noch Steuern. Also Michael Saylor verkauft ja nicht, also zahlt er keine Steuern. Aber ein Bitcoin-ETF würde beim Verkauf keine Steuern bezahlen, Strategy schon. Und das sind um die 20% in den USA. Also das wäre auch so ein Thema, wo ich sage, gibt eigentlich bessere Produkte mittlerweile, wenn ich jetzt rein in Bitcoin will. Oder wie siehst du es, Lars?
Ja, absolut. Ich bin ganz froh, dass wir auch da in den Aussagen immer völlig klar waren, A, dass Strategy, vormals MicroStrategy, überhaupt kein Bitcoin-Substitut ist. Das war schon vorher zu erkennen. Wir haben immer gesagt, Leverage funktioniert in beide Richtungen. Das ist genau das. Allein auf Jahressicht ist die Anzahl der Aktien, ja, jetzt natürlich nicht mehr, aber vorher um über 40% gestiegen. Dieses Leverage funktioniert in steigende Kurse hinein. Aber Leverage heißt eben Hebel. Dieser Hebel ist zwar nicht konstant, aber er funktioniert eben auch bei fallenden Kursen. Und das sehen wir bei Strategy. Und deswegen, ich weiß nicht, warum ich, wenn ich denn gehebelt Bitcoin handeln möchte, dann kann ich das via Derivate, ich kann es je nach Broker auch über Optionen machen und so weiter. Warum sollte ich das Unternehmensrisiko mit reinnehmen? Und deswegen erachte ich Strategy auch auf diesem Niveau nicht als sinnvolle Investition. Selbst wenn ich darauf spekuliere, und ich glaube das ja, dass Bitcoin im Kurs steigt, weil es einfach zu viele Unwägbarkeiten gibt. Und die kann ich mit anderen Instrumenten oder auch mit anderen Aktien, kann ich die umgehen. Für mich, also die Frage war ja, wie schlimm steht es um Strategy? Ich glaube, das Schlimmste liegt wahrscheinlich hinter Ihnen. Das heißt also, es ist jetzt nicht mehr diese, ja, wie man sagt, so, wenn man einen Short geht, da möchte man ja ein asymmetrisches Chance-Risiko-Verhältnis. Also sprich, bei einem Short möchte man viel mehr Abwärtsstrecke als potenzielle Aufwärtsstrecke zum Stop. Das ist jetzt nicht mehr so interessant, weil natürlich auch alles an negativen Nachrichten mittlerweile vermutlich in der Aktie drin ist. Heißt nicht, dass nicht noch mehr kommen würden. Das heißt, ich würde die Aktie nicht shorten, aber ich würde sie auch nicht kaufen.
Ja, ich finde es gar nicht so uninteressant, ehrlicherweise. Wenn man mal auf Monatskerzen umschaltet, dann ist sie zumindest mal also in einer Zone, wo man sagen könnte, hey, hier könnte man ein Setup bauen, was also relativ, also nach unten hin das Risiko echt extrem stark begrenzt und dann doch auch zumindest mal eine ordentliche Gegenbewegung, falls Bitcoin tatsächlich durchziehen sollte oder sich jetzt wirklich nachhaltig in Richtung Norden hinbewegen sollte, dann würde Strategy mit Sicherheit mitziehen. Ja, das mit MSCI, das verstehe ich. Das ist natürlich etwas, was drüber dreut, weil dann hast du da auf jeden Fall wieder, ja, also wenn sie da wirklich ausgeschlossen werden würden, das ist schon krasses unternehmensspezifisches Risiko, aber wenn man jetzt sagt, ich will jetzt einfach mal irgendwie mir ein Setup bauen mit einem Mini-Hebel auf Bitcoin, will es aber nicht über ein Derivat machen, dann ist das jetzt aber hier vielleicht gar nicht so verkehrt. Weil also entweder jetzt und oder das Ding rauscht halt, ja, vielleicht nicht komplett durch bis 100, aber ja, da wäre eigentlich ehrlicherweise dann wieder die nächste Zone.
Wenn man stimmt, nur auf 100 Timo, Basis, ne? Völlig richtig. Nur, es geht beim aktiven Handel, das finde ich, ist immer der erste Gedanke, wie kann ich mein Risiko kontrollieren? Ich fahre hier in Thailand zum Beispiel mit dem Motorrad und ich fahre mit dem Roller und ich fahre sogar nach 2 Tagen, weil meine Frau sagt, das machen hier alle mit Badelatschen. Aber ich fahre mit Helm. Das heißt also, ich kontrolliere mein Risiko. Mein gesamter Körper könnte hier zerschunden werden, aber nicht mein Kopf, weil ich trage ja einen Helm. Und das Risiko zu kontrollieren bei einer Strategy ist nicht so einfach, weil der Hebel nicht konstant ist. Wenn du sagst, ich sehe ein Aufwärtspotenzial in Bitcoin von 40% oder 50%, glaube ich, kann ich mir vorstellen, bin ja Bulle. Und ich sage, ich will daraus aber 100% machen oder ich möchte daraus 150% machen, dann kann ich mir ein Derivat kaufen, bei dem ich 1:1 berechnen kann, wie viel ist dieses Derivat wert, wenn Bitcoin noch 20% fällt oder wenn sie eben die gewünschten 50% steigen. Das kann ich bei Strategy nicht. Ja. Und deswegen ist es für mich das richtige Instrument.
Das kann ich nachvollziehen.
Strategy ist wie die Badelatsche. Man weiß nicht, was passiert. Aber trotzdem
nochmal, also dass du das, also ich nehme an, dass du das auch siehst, dass dort, also diese Zone auf Monatskerzenbasis, dass das jetzt nicht so komplett verkehrt wäre.
Nee, ist richtig. Aber weißt du was, wenn wir sagen, hier ein bisschen Kryptoaktie, dann finde ich fast, und ich glaube, da bin ich bei dir, die meisten werden sich ja nicht ganzes Portfolio aus Kryptoaktien
treffen.
Da finde ich eine Coinbase attraktiver. Und ist ja auch ein anderes Geschäftsmodell, klar, ist nicht das gleiche.
Ja.
Gefällt mir besser.
Okay.
Bin nicht investiert, sonst würde es ja unten drunter stehen, aber wer weiß, was noch passiert.
Und damit entlassen wir euch jetzt ins Wochenende und mich ins Krankenbett. Mal sehen, ich muss mich, glaube ich, noch ein bisschen auskurieren. Also Männer, vielen, vielen Dank an euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Natürlich auch einen ganz lieben Dank an euch. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Ich rufe nochmal auf, wir hatten hier dieses eine Politikthema und da ging es um Steuern und auch um Erbschaftssteuer. Wir wissen, dass das ein emotionales Thema ist. Leute, geht trotzdem konstruktiv, sachlich, höflich, fair und respektvoll mit allen um. Im Kommentarbereich kommentiert und diskutiert miteinander so, als wärt ihr in einem Raum. Und so würden wir das auch uns wünschen in unsere Richtung. Und das sei jetzt an dieser Stelle nochmal angemerkt. Und damit einen schönen Tag euch und einen schönen zweiten Advent. Macht's gut.
Bis dann.
Bye, bye.